Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöf, Netzwerkerin mit Herz, und ihr wisst, es geht hier immer um das Herz. Wir wollen gesund und glücklich sein, und heute sprechen wir mit einem sehr interessanten Gast, die liebe Dr. Ilona Schönwald. Ilona, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf unser Interview und erstmal herzlich willkommen.
Ja, liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, was ich da heute entfalten möchte.
Ja, es geht heute um ein sehr spannendes Thema, denn du kommst aus der Welt der Schulmedizin. Du bist Ärztin, du bist Krankenschwester. Ich gehe mal davon aus, du hast erst den Weg Krankenschwester und dann die Ärztin gewählt. Und da verbindet uns beiden so ein bisschen was. Und uns verbindet auch die Welt, ja, der energetischen Themen, der Heilung. Und du hast ein sehr spezielles Thema mitgebracht, wo wir im Vorwege schon drüber gesprochen haben. Aber bevor wir darauf eingehen, was denn die Vergangenheit und unsere Vorgeneration mit unserer heutigen Zeit zu tun haben, sprechen. Ilona, magst du uns ein bisschen oder unsere Zuschauer mal mitnehmen? Wie ist dein Weg gewesen, so aus der, erstmal in die Medizin? Was war deine Intention? Und wie bist du, in welcher Situation war so ein Wandel bei dir, wo du das Gefühl hast, es gibt auch noch andere Dinge im Leben? Magst du uns ein bisschen mitnehmen?
Ja, sehr gerne. Wenn ich es heute rückblickend betrachte, ich bin heute 50 und ich würde sagen, ich bin seit 30 Jahren in der Heilkunst unterwegs. Das hat sehr früh angefangen und schon als Jugendliche habe ich mich grundsätzlich sehr für Kunst interessiert. Ich habe dann später auch gedacht, ich studiere mal bildende Kunst und so. Bin dann davon wieder abgegangen. Aber der Begriff Kunst war für mich immer schon sehr wichtig. Und ich habe schon auch in der späten Jugend dann Bücher gelesen über das Medizinrad. Mich haben indigene Kulturen sehr fasziniert. Ich habe mich da irgendwie auch, ein Teil von mir, meiner Seele fühlt sich da beheimatet. Ich glaube, da gibt es in der Ahnenlinie bestimmt irgendwas, was da ruft. Und ich bin dann mit 19 in Mittelamerika gewesen, nach dem Abitur. Mein Vater ist in der Entwicklungshilfe tätig gewesen und deshalb waren so diese weiten Länder nicht weit weg gefühlt, ja. Und da habe ich einen Unfall gehabt und habe mir den Finger eingequetscht. Es hat lange geblutet, ein, zwei Tage lang. Und ich war so dann, was mache ich eigentlich, wenn ich nach der Reise wiederkomme, wusste ich immer nicht, was ich werden will. Und ich bin auf so einer kleinen Insel einen Weg lang gelaufen und hatte so einen dicken Verband und es hat immer gepocht und da gab es jetzt auch keinen Arzt, da gab es nur eine Krankenschwester und so. Und dann kam so eine Schweizerin vorbei und da hat sie gemeint, wie geht's deinem Finger? Und dann habe ich gesagt, na ja, es blutet halt immer noch, ne, seit gestern. Sie hat, am Finger dauert es immer etwas länger. Und dann habe ich gesagt, woher weißt du das? Und sie hat gesagt, ich bin Krankenschwester. Wusstest du das nicht? Und in dem Moment ist es tatsächlich wie sowas durch mich durchgefahren. Und es hat so, das ist was Sinnvolles. Damit kann ich auf der ganzen Welt arbeiten. Also das gab immer einen Aspekt auch, womit kann ich auf der ganzen Welt arbeiten? Und dann bin ich zurück nach der Reise und habe Krankenschwester gelernt. Und während der Krankenschwester war aber klar, das bleibe ich nicht. Da bin ich nicht bewegt genug oder verantwortungsvoll genug innerlich oder frei genug und habe mich dann fürs Medizinstudium beworben und habe dann einen Studienplatz bekommen und habe dann Medizin drangehängt. Während des Studiums habe ich angefangen, mich auch noch zu promovieren in der Hirntumorforschung, weil ich ein bisschen mal wissen wollte, wie geht eigentlich Forschung. Und währenddessen, weil ich immer sehr forschend gewesen bin und neugierig, habe ich mich aber auch schon mit alternativen Heilkünsten weiter befasst, ayurvedische Medizin, traditionell chinesische Medizin und, Bücher gekauft und gelesen. Was gibt es da noch alles? Ja, und dann bin ich erstmal Dermatologin geworden und Mama von zwei Kindern und gleichzeitig habe ich spirituell-energetische Ausbildung gemacht. Und mit 40 gab es dann eine eigene persönliche intensive Krise. Das ist dann so die schamanische Einweihungskrise gewesen. Und seitdem ist der Schamanismus oder die schamanische Heilkunst sehr weit in mir verankert. Ich hatte dann parallel eine Heilerpraxis 5 Jahre lang auch nebenbei als Ärztin und habe da sehr intensive Erfahrungen gemacht. Bis es dann dazu geführt hat, dass ich mich gegen die klassische Medizin entschieden habe, gegen die Übernahme einer Praxis und das Soul Genesis Mentoring. Mit dem Aspekt, und jetzt kommt vielleicht unerwartet, mit dem Aspekt häufig auf dem Thema vererbtes Kriegstrauma fokussiert habe.
Ja, eine bewegte Geschichte.
Ja, und ich
Ja.
habe eine große Schleife gemacht jetzt, aber sie ist einfach lang, ja, 30 Jahre sind lang.
Ja, und weißt du was? Es ist, finde ich, sehr schön, dass du über Heilkunst sprichst. Wir haben ja hier viele, viele verschiedene Aspekte zum Thema Gesundheit und auch das Glück. Und wir haben ja die letzten Jahre viel erlebt, das sehr polarisiert, gespaltet, ne? Schulmedizin, Alternativmedizin, für und gegen. Und Heilkunst, finde ich, ist so verbindend. Ja, das ist schon mal vielen Dank dafür, weil wir brauchen ja beides. Ja, wir brauchen ja beide Wege. Jeder hat seinen Aspekt. Und jetzt kommen wir mal zu deinem Thema, was ja sehr aktuell ist, was auch, finde ich, sehr wichtig ist, dass wir da genau reinschauen, und deswegen wir triggern wahrscheinlich jetzt an einigen Stellen. Ja, also erstmal, du hast es vorhin schon erwähnt, die Ahnenlinie. Du beschäftigst dich halt eben viel mit dem Thema, was steckt in den Familienlinien und wie kann es uns jetzt beeinflussen. Das heißt, es gibt etwas, was uns heute beeinflusst, was aus unserer Familie stammt, wo die meisten, die hier gucken wollen, spätestens dann, wenn man merkt, dass man seinen Eltern vielleicht ein bisschen ähnlicher wird. Ne? Das ist so also der generelle Punkt, ne? Wo viele ja nicht hinwollen, so, ich werde nie wie meine Mutter. Warum ist das so wichtig, dass wir uns heute überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Vielleicht gehst du mal da so ganz aktuell rein. Was erleben wir gerade oder was erlebst du gerade in der Gesellschaft, was mit einem Trauma zu tun hat, was in der Vergangenheit liegt?
Naja, hochaktuell können wir natürlich die ganze Gaza-Krise mit in den Raum stellen. Was macht es mit uns oder was hat es mit uns gemacht oder warum macht es nichts mit uns, was es ja viel dramatischer macht, ja? Also wenn sowas in der Welt so nah geschieht über 2 Jahre und wir über verschiedene Medien Bilder bekommen und das nicht in uns aktiviert, ein großes Gefühl von Trauer, Ohnmacht und gleichzeitig aber ein Bedürfnis, was tun zu wollen, ja. Und das ist ja nun in großem Maße im Vergleich zu anderen Ländern nicht passiert, über uns in Deutschland. Da ist die Frage, was passiert, dass es stumm bleibt? Und das bedeutet, da ist etwas in uns, was verstummt ist. Da ist etwas in uns, was seit Generationen wirkt. Und ich spreche jetzt direkt natürlich vom Zweiten Weltkrieg. Wir haben jetzt 80 Jahre Abstand, ungefähr 2 bis 3 Generationen passen da rein. Und das ist nicht bearbeitet worden. Ein großes Thema von Schuld und Scham, das in uns, unseren Zellen und auf uns liegt, ist nicht bearbeitet worden, denn es hat natürlich durch die Stunde Null keine Vergeltung stattgefunden und durch die Entnazifizierung kein Vergessen, sondern es war einfach nur ein, wir machen den Deckel zu und gucken nicht nach hinten. Was dadurch aber auch geschehen ist, ist, dass eine Abtrennung von unseren Ahnen passiert ist. Ja, wenn wir von Deutschland sprechen, ist für viele sowas im Bewusstsein, wie als würde Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen oder mit dem Zweiten Weltkrieg. Also es würde die Zeitrechnung von Deutschland dort beginnen. Aber es ist ja so nicht. Ja, es gab eine Geschichte davor und auch wenn es einen Ersten Weltkrieg gab und einen 30-Jährigen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und das wurde aber verschwiegen oder verdrängt, weil es mit zu viel Schmerz behaftet wurde ist. Und der eigene Schmerz ist nicht bearbeitet worden in den Familien. Und es zeigt sich aber in den Folgegenerationen, denn Schmerz und Trauer gehen nicht verloren. Das bleibt doch in unseren Zellen. Und die zweithäufigste Krankschreibung und Diagnose in Deutschland ist aktuell psychische Erkrankungen, ja? Vor viralen Infekten und Magen-Darm oder Rücken. So, und dann kommen psychische Geschichten. Das heißt, was ist geschehen und warum ist es so wichtig, dass wir uns rückverbinden und in uns ankommen? Denn das geht Hand in Hand. Ja, viele Menschen fühlen sich ja, als würden sie nicht richtig angekommen sein in ihrem Leben. Wenn wir uns aber nicht wirklich verkörpern in uns und nicht wirklich bis im Becken unten da sind, dann können wir kein selbstverbundenes Leben leben und mit unseren Gefühlen in Kontakt sein. Und das geht Hand in Hand mit unserer Geschichte, weil eine Trennung stattgefunden hat von dem, was aber eigentlich zu uns gehört, auch wenn es düster gewesen ist.
Bevor wir nochmal in diese Anbindung gehen, um das nochmal zu erklären, lass uns nochmal einen Schritt zurück. Und du hast jetzt, sage ich mal, ein aktuelles, hochaktuelles Kriegsthema hochgeholt, aber wir haben ja noch die letzten 5 Jahre, die ja auch ein extremes Trauma hochgeholt haben. Ja, die ganze C-Zeit, die war ja unfassbar, wo ganz viel wirklich aufgebrochen ist. Und du hast es ja gesagt, aus medizinischer Sicht, du warst ja mittendrin noch medizinisch tätig in der Phase. Kannst du heute feststellen, dass wirklich in diesen letzten 5,5 Jahren, wir benennen es jetzt einfach mal diese 5,5 Jahre, dass da genau diese Traumen extrem sichtbar geworden sind, oder gab es vorher schon eine Tendenz? So einfach aus deiner Erfahrung heraus, gab es eine Tendenz oder ist das jetzt wirklich
Tatsächlich ist
aufgebrochen?
es durch die Pandemie aufgebrochen, ja. Tatsächlich durch
Genau.
die Pandemie wie so eine Druckwelle in das zelluläre Gedächtnis der Menschen rein. Und da ist was reaktiviert worden, denn die Information ist ja weiter vorhanden, ja. Und wenn das jetzt vielleicht ein Fragezeichen bei manchen Menschen macht, ein Trauma geht nicht verloren, ja. Also Trauma verändert bestimmte Strukturen an der DNA, Methylierungen, biochemische Verbindungen und die werden weiter vererbt. Ja, und die sind zuständig für Stressregulationssysteme, Eiweißsynthesen und verschiedene Dynamiken. Und das wird vererbt. Das heißt, in meinen Zellen gibt es weiterhin diese Informationen. Und auch wenn sie erstmal lahmgelegt ist, kommt von außen der Trigger und in uns etwas ist, was damit in Resonanz geht, dann bricht es auf. Ja? Und das kann zu den verschiedensten Phänomenen kommen, ja. Zu natürlich zu Angst, zu Mitläufer, zu Denunziantentum, zu allem dem, was es schon mal gegeben hat. Ja, das muss man mal mit beachten. Und dann fing ja die Ukraine-Krise an. Das heißt, die nächste Welle von Krieg als Information drückte hier hinein. Und meine Mutter lebt noch zum Glück und ist Jahrgang 38. Und die hat damals gerade, als es in der Ukraine losging, wenn das hier rüberkommt, gehe ich aus dem Leben. Nochmal mache ich das nicht mit. Ja. So, die hat Krieg erlebt, brutalst als Kind. Das heißt, die Informationen, Pandemie, Kriegsgeschehen und dann jetzt nochmal die Gaza-Krise, das sind Dinge, die bleiben nicht ohne Wirkung auf uns. Aber die Frage ist ja, was macht es mit uns und wie gehen wir damit um? Bricht es auf und stellen wir uns einem Schmerzen, der endlich gesehen werden möchte in unserem Familiensystem? Ja, und kommen somit aber auch endlich wieder in der Authentizität und im Mitgefühl an. Oder mauern wir weiter und panzern das zu und dann ist die nächste Generation dran, das irgendwie als Symptomträger oder Circle Breaker oder so zu machen.
Ich würde gerne die Zuschauer kurz mitnehmen, weil du hast, finde ich, was Wichtiges gesagt. Also die Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat, die ist ja noch da. Das ist jetzt die Generation, die gerade auch ein bisschen geht. Ja. Wie weit geht oder wo bricht denn die in der nächsten Generation? Ist es die direkte Generation nach der Kriegsgeneration, die das extrem spürt, oder kann das auch eine spätere Enkelgeneration sein, wo das aufbricht? Vielleicht,
Ja,
dass wir
also
einfach mal,
wenn,
dass wir das mal
genau.
verstehen. Ne?
Ja, wichtig, so ein Begrifflichkeiten. Also man spricht letztendlich, wenn wir von Kriegsenkeln sprechen, ja, sprechen wir von Menschen, die zwischen 1950 und 75 geboren sind. Das sind Menschen, die in der Regel Eltern haben, die im Krieg selber noch Kinder gewesen sind. Ja. Das heißt, meine Mama mit Jahrgang 38 ist ein Kriegskind, weil sie noch Kind gewesen ist. Ich bin die Kriegsenkelin, eine junge Kriegsenkelin, weil meine Mutter Spätgebärende gewesen ist, damals mit 38. Meine Kinder sind quasi schon die Kriegsurenkel. Ein Großteil der Kriegsenkel, also dieser Generation, die direkte Nachfolge, es gibt auch Nachkriegskinder, die dann so in 45, 50 geboren sind, in den Hungerwintern und das ist nochmal auch eine eigene Definition fast. Ein Großteil der Kriegsenkel ist heute auch immer noch nicht in der Lage, sich das Thema anzugucken, weil es bis ins dritte und vierte Glied reicht. Also wir sind Glied 3, die Kriegsenkel, unsere Großeltern und Eltern Glied 1 und 2. Das heißt, wenn jetzt jemand, wie gesagt, vielleicht 65 geboren ist oder 60 und näher an dem Kriegsgeschehen dran, an dem Trauma damals, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch zu sagen, ich habe nichts mit Trauma zu tun. weil die Identifikation noch so stark ist damit. Und das, was normal für uns ist, hinterfragen wir nicht. Das ist ganz wichtig, ja. Da, wo wir drin aufwachsen, ist unsere Normalität, unsere Heimat. Und wenn das traumatisch erstarrt ist und ich Eltern habe, die nicht in Resonanz gehen können oder ich mich immer frage, warum kuscheln? Wir haben ja eigentlich nie gekuschelt oder so, ja. Dann ist es unser Normal gewesen. Und es braucht Abstand von so einem massiven Trauma wie das des Zweiten Weltkrieges, um überhaupt wieder in die Emotion, in das Fühlen, in die, von der Erstarrung in die Emotion reinzukommen, um zu begreifen, was da eigentlich geschehen ist. Denn wir sind aktuell circa 22 Millionen Kriegsenkel in Deutschland, die mit großer Wahrscheinlichkeit Eltern und/oder Großeltern haben, die den Krieg erlebt haben. Und viele sind sich dessen gar nicht bewusst, ja, und haben eher so, mit Trauma habe ich nichts zu tun. Wir sind aber die Nachfahren von einem kollektiv traumatisierten Feld.
Ja, und dazu kommt ja noch das große Feld der Schuld, ne? Von außen. Deutschland ist
Genau.
ja per se immer schuld.
Ist
Ja,
immer so, ja.
genau. Und woran erkennt denn jetzt, sag ich mal, jemand, der noch in dieser tiefen Starre steckt? Ja, diese Auswirkung aus der Vorgeneration. Woran merke ich das? Also einmal dieses nicht hingucken wollen. Gibt es noch andere Anzeichen? Du hast es schon gesagt, mit den vielen psychosomatischen Aspekten, die jetzt so ploppen.
Es
Woran
gibt,
kann ich das denn selber merken?
ja, es gibt tatsächlich so wiederkehrende Symptome. Ich arbeite jetzt ja schon sehr lange mit Menschen, die das mittlerweile kommunizieren können, und es taucht immer wieder ähnliche Symptomatiken auf. Das ist so das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Also, wo ich nicht irgendwo hinkomme oder bin, oder auch in der eigenen Familie oder mit Freunden oder auf Partys oder im Job. Das Gefühl, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Ja? Und das ist ganz früh entstanden, denn wenn ich als emotional lebendiges Individuum in einen traumatisch erstarrten Kontext geboren werde, mein Bruder und ich sind die ersten in der Familie, die keinen Krieg erlebt haben. Alle anderen, Tanten, Mütter und, haben das ja erlebt. Das heißt, wir haben eine andere emotionale Ausstattung sozusagen von Geburt an. Und jeder, der aber dann in eine Erstarrung hineingeboren wird, hat ja das Gefühl, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Ja? Ich bringe emotional was anderes mit und kann nicht andocken. Ich habe keinen Landeplatz, keinen Resonanzraum, werde nicht beantwortet. Und das macht ein Grundgefühl von, irgendwas stimmt mir nicht. Ja? So. Ist nicht die anderen. Als Kind sagt man nicht, mit meinen Eltern stimmt was nicht. Ne? So, und als Kind sagt man auch nicht, oh, ich würde gerne mehr kuscheln. Ich glaube, ich suche mir jetzt mal eine andere Mama. Ne, sondern dann ist abhängig 100%. So, also das Gefühl, nicht dazu zu gehören, Schwierigkeiten, wirklich nahe Beziehungen zuzulassen, obwohl es eine große Sehnsucht gibt. So, weil es keinen inneren Referenzraum gibt, wie es sich wirklich anfühlt, wenn es nah ist. Ja, aber es liegt in der Natur des Menschen, in Verbindung zu gehen und als Babys sogar in Symbiose. Und wenn das nicht stattgefunden hat, gibt es dann eine Sehnsucht. Und gleichzeitig, wenn dann wirklich jemand in unser Leben kommt, egal ob freundschaftlich, partnerschaftlich oder so, der eine Verbindung anbietet, emotional, dann können wir es manchmal gar nicht halten. Ja, und wird es eher wieder zerstört. Also nahe Beziehungen sind manchmal schwierig. Häufig wechselnde Berufe und/oder Wohnorte. Ja, durch die Entwurzelung, die da stattgefunden hat, emotional oder auch durch die Geschichte von Flucht oder häufigen Umzügen in der Kriegszeit. Das ist ein Thema, das auch häufig, manche sagen, ich bin 20 Mal umgezogen in meinem Leben. So. Und nicht nur von kleinem Dorf zu Dorf, sondern richtig große Sprünge. Ja? Oder wenn man sagt, so dieses Heimatlose, ich bin Weltenbummler, ich brauche kein, ne, das, da muss man mal hingucken, was liegt denn da in der Geschichte? Wenn man Angst hat, sich zu verwurzeln oder es nicht möglich ist, dann Träume, die nicht zu einem gehören, werden häufig auch beschrieben. Ja, manche sagen, ich träume seit ich Kind bin von Kriegsbildern. Ich habe mich nie getraut, darüber zu reden, weil ich dachte, die Leute sagen, ich bin verrückt, wo man selber nie Krieg erlebt hat. Innere Leere und innere Schwere, die objektiv mit dem eigenen Lebensweg eigentlich nicht zusammenpassen. Also wenn man sagt, eigentlich habe ich alles, Haus, Kinder, Beruf oder auch keine Kinder, ja, so. Aber irgendwie mein ganzes Leben gibt es so eine Schwere oder so eine Melancholie. ja, dann hängt es oft mit unerfüllten Sehnsüchtigen zusammen natürlich und dem Gefühl von nicht richtig verkörpert oder angekommen sein. Das geht meistens Hand in Hand mit innerer Schwere, weil je mehr wir außerhalb von uns sind und quasi im Kopf, desto mehr zieht uns der Körper manchmal innerlich runter und erinnert uns dran, dass unsere Zuhause eigentlich die Erde ist, ja. Ja, das sind eigentlich, glaube ich, jetzt schon so die Hauptfakten. Innere Leere, innere Schwere, Heimatlosigkeit, Nichtdazugehörigkeit, Träume, häufige Umzüge. Genau.
Das, sag mal, das sind jetzt so die sozialen Aspekte. Gibt es auch konkrete, also sag mal, wenn ich diese Leere fühle und nicht dazugehöre, die körperlichen Symptome kommen dann hinten dran. Du hast es ja gesagt, dass dieses Trauma ist in den Zellen, in der DNA schon drin. Die tragen wir weiter. Schwächt sich das irgendwann ab oder kompensiert sich das eigentlich eher durch dann auch nochmal weitere zusätzliche Traumata auf körperlicher Ebene?
Es gibt diesen wundervollen Satz von Clemens Kubi, ne? Also wenn der Körper krank ist, werden wir dazu gezwungen, mit unseren Sehnsüchten und Bedürfnissen in Kontakt zu kommen, und zum Arzt zu gehen. Das Problem ist aber, ist natürlich, der Arzt heutzutage ist ja nicht derjenige, der sagt, was ist denn in den letzten 10 Jahren oder 20 bei Ihnen seelisch-emotional passiert, sondern er sagt, hier haben Sie ein Schmerzmittel. So. Oder ich schicke Sie mal zum Röntgen. Das heißt, wenn wir lernen, mit unserem Körper wieder in Kontakt zu sein und den als Vehikel zu verstehen und der uns Symptome sendet, ja, von Schmerz, ja, also welcher Schmerz in meinem Körper, ob es der Knie, der Rücken, der Bauch, der Kopf ist, korreliert auf einer anderen Ebene mit einem seelischen Schmerz. Was möchte da gesehen werden, ja? Und dafür brauchen wir einfach Ärztinnen und Ärzte und Heilpraktiker und Heiler, die den Zugang zur Seele haben, ja. Und deshalb nochmal zu dem Begriff Heilkunst. Ich finde, jeder Arzt, der nicht den Begriff Seele und Psyche mit reinnimmt in die Anamnese, ist ein Kunstfehler, ja. So funktioniert der Mensch halt nicht, ja. Es waren schon immer Körper, Seele und Geist. Das heißt, psychosomatische Beschwerden, chronische Schmerzen, Suchtverhalten. Ne? Jeder Sucht liegt ein Trauma zugrunde. Nicht jedes Trauma führt zur Sucht, aber andersrum ist es so. Und es kann jegliche Form sein. Stoffgebunden oder Arbeitssucht, Sportsucht oder Fastensucht oder was weiß ich, was es alles gibt. Ja.
Auch, ja, schöner Hinweis. Ja, oder Seminarsucht ist auch so ein Thema, ne? Wissen, wissen, wissen,
Ja.
alles rein und nicht in die Umsetzung kommen. Das ist ja auch ein schönes Thema. Ilona, lass uns mal, weil ich glaube, das wird jetzt schon klar, dass wir da hingucken dürfen, weil das ist ja in der Gesellschaft, egal wo man hinhört, ja. Es gibt momentan ein Stöhnen, ein Pusten, es ist schwer, wir sind beladen, ja, von außen. Jetzt braucht es ja einen Weg. Braucht
Ja.
es ja einen Weg, wie wir da rauskommen. Ja, weil ich glaube, das Bewusstsein ist in der Gesellschaft schon ziemlich groß, dass wir hier gerade wirklich alle neue Wege brauchen. Neue Wege auch aus dem Gesundheitssystem, das sich gerade auch verändern darf und auch verändert. Ja, das wollen wir ja auch mal positiv betrachten. Es gibt ja zum Glück viele Ärzte, so wie dich auch, die sagen, es braucht neue Wege. Was kann ich tun, wenn ich weiß, ich komme aus einer Familie, wo auch vielleicht kommuniziert wurde, wie schwer es für die Großeltern war? Und mir ist das Bewusstsein jetzt da, irgendwas stimmt nicht, das darf sich verändern. Was kann ich tun? Womit fängt es an?
Also, womit fängt es an, ist häufig tatsächlich die eigene Familie nochmal zu betrachten. Und wir haben in der Regel die Geschichten, wenn sie denn kommuniziert worden sind, alle gehört, aber nicht verstanden oder begriffen emotional, was das eigentlich bedeutet hat. Ja? Und Heilung bedeutet immer, vor allem seelische Heilung, da geht es immer um Achtung und um Ordnung. Es geht immer darum, dass die Dinge ihren Platz bekommen und wir deren Schicksal anerkennen und unser eigenes annehmen, sodass wir als Kind die Spitze in der Ahnenreihe einnehmen können, energetisch, emotional. Und häufig hat das aber nicht stattgefunden, denn wenn wir als Kinder in einem traumatischen Kontext groß werden, nehmen wir oft Lasten auf uns, die viel zu groß für uns sind, oder parentifizieren uns. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung für die Mama und den Papa. Wir denken, wir müssen denen helfen und, und. Aber als Kind geht es eigentlich nur darum, dass wir Kinder sind. Und uns die Erlaubnis zu geben, trotzdem meine Eltern, meine Großeltern ganz schlimme Dinge erfahren haben, dass wir jetzt leben dürfen und mit dem Rückenwind der Ahnen quasi Neues in die Welt bringen. Und dafür braucht es aber die Anerkennung dessen, was geschehen ist. Es will gesehen werden und gefühlt werden, sodass quasi die Oma und die Urgroßoma weiß, ah, die Ilona ist jetzt unsere Nachfahrin und die geht neue Wege in einer Zeit, die sie niemals leben konnten. Die Art und Weise, wie wir als Frauen jetzt leben können, konnten unsere Mütter und Großeltern nicht. Wir sind die Ersten und auch die Männer, die einen anderen Weg gehen können. Vorher war das durch die Kriege alles verbarrikadiert und verpflichtend, ja? Und wenn die Frage ist, wie ist die Lösung, dann geht es immer darum, dass wir uns erden, das heißt immer gut, immer mehr im Körper ankommen, immer mehr vom Kopf ins Gefühl reinkommen können, dass wir innere Kindarbeit machen und Ahnenarbeit machen.
Da habe ich ganz kurz einen Impuls, da müssen wir, glaube ich, noch mal einmal ganz kurz einen Exkurs machen, weil was sehr auffällig ist seit ein, zwei Jahren, dass das Thema Familien zusammen oder Familienverbindung, ne? Wenn ich drauf schaue, was meine Familie macht, dann brauche ich ja auch ein, sag ich mal, ein offenes Herz, zu, friedlich, vergebend in die Vergangenheit zu gucken, in die Ahnenlinie. Jetzt haben wir das Thema Narzissmus, was ja exorbitant in der Gesellschaft wird und auch diese Spaltung weg von der Kernfamilie. Die Kernfamilie ist böse, ich muss mich trennen, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Wie siehst du diese, sag ich mal, diese Entwicklung in Verbindung auf Heilung auch über die Ahnenlinie? Ich finde das schwierig.
Das ist schwierig, vor allem in dem Thema Narzissmus, was ja wirklich so aufgeploppt ist die ganze Zeit, ja. Narzissmus ist ja letztendlich eine Traumafolgediagnose oder so, ne? Wie soll das denn sonst anders entstehen? Und auch die ganzen anderen Dinge von ADHS möchte man mit dem Raum geben, Hochsensibilität, Autismus-Spektrum und wo soll es denn herkommen, ja? Also wenn wir uns unsere Geschichte anschauen, ist es letztendlich fast folgelogisch, dass solche Symptome sich zeigen in den Folgegenerationen. Ich sage immer gerne auch, egal ob es jetzt der Hochsensible ist oder der Narzisst, wahrscheinlich liegt dieselbe Wunde zugrunde, denn es geht um emotionale, entweder Übergriff, oder emotional zu wenig Resonanzraum. Aber es gibt ein emotionales Entwicklungstrauma dahinter. Und es gibt unterschiedliche Coping-Strategien damit. Und das eine geht vielleicht ins Narzisstische, das andere geht ins Hochsensible zum Beispiel. Ja? Die treffen sich ja auch häufig noch miteinander. Ja?
Sehr
Und
gerne, ja.
wir treffen immer die Menschen, mit denen wir auf traumatisch ähnlicher Ebene sind. Ja? Also mit denen kommen wir meistens partnerschaftlich in Kontakt. So, das ist wichtig, das zu wissen, weil wir manchmal ja gern den Vorwurf an den anderen machen. Ne? So, aber das auch zu uns zu nehmen. Wenn es wirklich schwer krankmachende Strukturen hat in Familien, ist es natürlich legitim zu sagen, ich kappe den Kontakt. Gleichzeitig muss man wissen, ich kappe einen Teil von mir selbst. Und welche Möglichkeit gibt es aber vielleicht trotz der schwierigen Konstellation? Ja, man muss seine Mutter und seinen Vater nicht mögen, ne? Aber den Kontakt wirklich abzubrechen, auch im Erwachsenenstadium, und zu sagen, nein, wir haben seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr oder nie wieder, halte ich im ganzheitlichen Heilungskontext für schwierig, denn ich glaube, wenn wir als erwachsene Personen aus dem Reizreaktionsmuster rauskommen, ja, wie Viktor Frankl es gesagt hat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, und wir kommen da raus und sind in einem erwachseneren Zustand und reagieren nicht sofort, dass der Angriff oder der Reiz kommt, können wir auch schaffen, mit unseren Eltern, obwohl sie schwer sind, obwohl vielleicht der Kontakt schwierig ist, in Kontakt zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht massive Misstaten und. Ja, da braucht es einfach manchmal einen Bruch, das ist klar. Aber ich würde eher davor warnen, zu früh zu sagen, jetzt hier kein Kontakt mehr. Es sind unsere eigenen Wurzeln auch.
Ja, genau. Und da sind wir jetzt ja schon bei diesem Thema wieder zurückzukommen, du hast das vorhin so schön gesagt, ne, in diese Rückverbindung. Das ist ja das, was du tust, ne, mit deinen Klienten, dieses ja, wieder dahin zu fühlen. Und du hast ein schönes Wort, was auch so ganz so raus ist aus der Gesellschaft, finde ich. Das ist das Mitgefühl. Dieses Mitgefühl. Ja, also ich finde, das ist ein Begriff, der geht so ein bisschen ist ein bisschen ja, zurückgegangen, weil jeder erstmal nach vorne und wir müssen uns jetzt kämpfen und Selbstbestimmung und so. Aber diese Heilungsarbeit in der Ahnenlinie und auch dieses Trauma. Wie machst du das im Alltag mit deinen Klienten? Was kann man sich darunter vorstellen, in diese Rückverbindung zu kommen?
Ja, ich möchte noch ganz kurz auch sagen in Bezug auf Familie, ja, es geht nie um Vergeben, ne? Mir persönlich geht es nie um Vergeben, denn ein Kind kann nicht vergeben. Ja, es ist wichtig, wenn wir anfangen, ich vergebe dir, weil du nicht anders konntest, arme Mama, armer Papa und so, dann verlassen wir die Rolle des Kindes und erheben uns und überheben uns über unsere Eltern. Ja, und so kann die Energie nicht mehr fließen. Das ist wichtig, weil es gab ja auch mal so eine Vergebungswelle. Ne? Ich muss auf einmal
Ja,
allen
ja, ja.
vergeben und so. Ja, ich bin da. Ein Kind kann nicht vergeben.
Schöner Aspekt, ja, danke. Danke für den Hinweis.
Wie ich arbeite oder wie ich Menschen begleite. Es geht letztendlich um dieses den eigenen Platz im Leben annehmen, in die Gefühlswelt kommen und Dinge in uns bergen und entdecken, die uns mit uns selbst verbinden und innere Tools schaffen, die uns aus Treueverträgen und Loyalitätskonflikten rausholen, denn die sind sehr aktiv in traumatischen Familienstrukturen, ja. Wenn die Mama geflüchtet ist und die Großmutter und die konnte nicht richtig zur Schule gehen zum Beispiel, und ich habe dann selber vielleicht drei Ausbildungen gemacht, komme aber nie in den erfolgreichen Kontext rein, weil ich denke, ich darf das gar nicht, weil meine Mama und Oma durften das auch nicht. Ne? Die hatten ein schweres Leben, sowas läuft unbewusst ab. Ne? Das sind so Blockaden, die da stattfinden können. Oder Treueverträge ist auch stark in der seelischen Struktur. Denn wenn wir in das eigene hineingehen und aus dem traumatischen Kontext raus, gibt es immer den Punkt, wo es sich anfühlt wie Verrat auf seelischer Ebene, weil es sich so anfühlt wie, wenn ich der Mama und der Oma und Papa nicht mehr helfe, dann ertrinken die. Und ein Kind hat halt diese größenwahnsinnige Vorstellung, die Eltern retten zu können, ja. Das haben die meisten Kinder. Ja, es liegt aber nicht in der Aufgabe. Also liegt vielleicht in der Aufgabe, etwas Liebe in die Familie zu bringen und Bewegung, aber nicht, ich muss sie retten. Und bei mir geht es immer darum, einen Raum zu schaffen, der nach innen unten offen geht. Ja? In den letzten Jahrzehnten ging es ganz viel in der spirituellen Welt, dass sich alle irgendwie nach oben verbinden und sich in Lichtkugeln setzen und sonst wie. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, es geht darum, nach innen unten zu kommen und wirklich in die Verkörperung, weil auch nur so können wir ein authentisches Leben fühlen, das wir fühlen und nicht eins, das ich denke, wie es sein muss und mich dann irgendwie mit Mitte 40 wundere, wie bin ich denn hier gelandet, ja? So, sondern tatsächlich, wie fühlt sich's denn an? Ja? Und da geht's um Erdung, also wie komme ich nach innen unten? Und nehme vielleicht die Erde auch als sicheren Planeten wahr, als Mutterplaneten, den ich in diesem Lebenszeit betrete und bewohne und mich auch nähren lasse. Und es geht ums innere Kind. Wie kann ich das immer mit an Bord haben? Weil das innere Kind in uns ist ein gutes Modell letztendlich, ja. Und ich kenne viele, die die Bücher von Stefanie Stahl gelesen haben und sagen, ich fühle es aber nicht, ja. So, dann bringt das beste Buch nichts, wenn wir es nicht fühlen können. So. Und das brauchen wir aber, denn das innere Kind weiß in der Regel sehr gut, was uns gut tut. Und wie wir handeln. Und dann können wir nach und nach uns trauen, dieser kleinen zarten Stimme zu hören, weil die sagt vielleicht, ich will lieber singen, tanzen und malen, ja? Und wo habe ich das in meinem Alltag? Aber das ist eine Nährstoffquelle seelisch dann, ne? Und die Ahnenarbeit, da geht es darum, alles an die richtige Stelle zu rücken. Dass sie wirklich ein Gefühl dafür bekomme, wer hat da vor mir gelebt? Wer ist verschwiegen worden? Ne? Was gibt ja auch Großväter, die vielleicht in der NS-Zeit sehr aktiv waren, die wurden dann eher so, nee, der lieber nicht, ja. Aber es ist der Großvater, ja. Und wie ist es, ein Teil davon zu sein und auch diesen Anteil in uns selber, auch wenn sich der Körper erstmal wehrt, ja, zu sagen, ah, ja, da komme ich her. Aber ich habe die Entscheidung, was ich mit meiner Kraft mache. Ja, welcher Seite ich diene, sozusagen.
Ja, das heißt also, ich sage jetzt mal, dieses Trauma, was wir mitbringen aus der Vergangenheit, nicht wegzugucken, nicht wegzuleugnen, nicht wegzufühlen, indem wir noch schöne Dinge draufpacken, sondern bewusst hingucken und das als Information zu sehen und dann eine Entscheidung zu treffen. Also das
Genau.
ist so der Fokus, den du in deiner Arbeit hast.
Ja, und da bediene ich mich verschiedenen imaginär geführten Reisen, auch aus der spirituell-energetischen Heilkunst und auch aus dem Schamanischen. Und es geht immer wieder um, ich sage immer so, das Konto der Selbstverbundenheit, ja. Und je mehr Aspekte wir da drin bergen, desto authentischer kann es sein und lebendiger auch, ja. Und im besten Falle, wie eine Klientin letztens sagte, es ist so schön, ich zu sein. Also das Gefühl zu haben, zu sagen im Leben, es ist so schön, ich zu sein, was das für eine Freiheit und Lebendigkeit mit sich bringt, ja. Das ist so den Weg, den wir da gehen. Ja.
Fühlt sich sehr schön an. Ich kriege ja eine Gänsehaut nach der nächsten. Ja, ich denke mal, unseren Zuschauern geht das genauso. Weil du hast das so schön gesagt, ne? Vorher war es so wichtig im Außen und auch hier oben und jetzt mal zu sich zu kommen. Wenn du, sag ich mal, unseren Zuschauern, die vielleicht ganz neu in dieser Thematik unterwegs sind, hast du so ein paar kleine Alltagstipps? Weil auch den Schritt zu gehen, zu sagen, ich rufe jetzt mal die Ilona an, ich schreibe sie jetzt mal an, das ist für viele ein Riesenschritt. Ja, aber was kann ich tun, um erstmal überhaupt dahin zu kommen? Weil wenn ich mir bewusst werde, ich bin ein Enkel aus einer traumatischen Konstellation, wenn mir da überhaupt dieses Thema bewusst wird, das kann schon ganz schön herausfordernd sein, ne? Also schmerzvoll. Was kann ich tun in dem Moment? Was so wirklich Alltagstipps? Eine Freundin oder
Ja,
ja.
ja. Also wichtig ist ja auch manchmal alleine zu schauen. Also viele Menschen wissen ja, dass sie in ihrem Alltag so ein Leben sich kreiert haben, was irgendwie okay ist. Aber sie spüren schon in der Regel, dass es darunter irgendwas gibt, was so latent die ganze Zeit vibriert. Und wo man aber lieber sagt, ach nee, da gucke ich lieber nicht hin, ich fahre lieber noch mal in Urlaub und ich mache ein bisschen Wellness
Ja.
und ja, so. Trink noch ein Prosecco mit den Freundinnen. Ja, das kann man ja alles machen, aber viele wissen darum. So, und natürlich ist die Frage, es braucht Mut an der Stelle, einen Schritt tiefer zu gehen. Es geht immer um die Ebene. Und die Frage ist natürlich, wo ist der Mut verloren gegangen, für das eigene loszugehen? Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber wichtig ist doch einmal zu schauen, wo befinde ich mich eigentlich in meinem Alltag, hauptsächlich in meinem Körperbewusstsein? Ja? Bin ich die ganze Zeit nur am Rennen, Organisieren und Denken? Oder ist eigentlich der untere Teil, sage ich mal, ab Herzhöhe oder unterhalb des Diaphragmas, Zwerchfell und Becken, ist der eigentlich mit im Alltag dabei? Bewohne ich den eigentlich? Ja? So. Oder ist es auch abgeschnitten? So. Und alleine da mal zu schauen, wo befinde ich mich in meinem Alltag, ist ein großes Indiz darauf, wie sehr ich mit mir verbunden bin. Ja? So, und die meisten Menschen, die sind halt hier auf dieser Ebene unterwegs, ne? Also so von Kehlkopf bis über den Kopf. Dann, wie kann ich eigentlich mit Ruhe umgehen, ja? Wenn es wirklich ruhig ist? Oder bin ich die ganze Zeit dabei, mich nur am Ablenken zu sein? Ne? So, und nicht in diese Selbstbegegnung zu kommen, sind zumindest Hinweise darauf, dass es dort Türen gibt, die vielleicht gerne geöffnet werden möchten. Ja? Wenn es ständig partnerschaftliche Konflikte gibt und ich das als normal erkenne mittlerweile, ach, das ist so, ne? dann ist es eigentlich eher ein Indiz dafür, dass auf der Beziehungsebene etwas geheilt werden möchte und gesehen werden möchte. Und wenn ich psychosomatische Beschwerden habe, psychosomatische Beschwerden sind meistens ein Beziehungsproblem, ja, so auf einer tieferen Ebene, dann lohnt es sich, dahin zu gucken. Sich zu fragen, was empfinde ich, wenn ich die Worte Hingabe und Vertrauen höre? Kann ich mich dem Leben hingeben? Ist die Erde ein sicherer Ort für mich? Was triggert mich, wenn der Reiz im Außen nur ganz klein ist? Und wie geht's mir, wenn ich Leute sehe, die draußen so leicht losgehen? Ja? Und ich irgendwie immer das Gefühl habe, ja, wieso können die denn so leicht sein?
Oder vielleicht können wir da ganz kurz noch ein Thema, das ist gerne ein Reizthema für viele, merke ich so in meinem Umfeld. Unsere Jugend triggert ja gerade ganz viele, sowohl die alte Generation als auch, sage ich jetzt mal, unsere Generation, dadurch, dass sie Dinge benennen, die für uns manchmal ganz, ganz utopisch sind. Das ganze Gender-Thema, die Sprache soll sich verändern. Die Kinder rebellieren auf allen Ebenen des Seins. Ich sag mal so ganz ehrlich, ich empfinde das als total wertvoll, weil die uns gerade so, finde ich, mit der Nasenspitze so richtig hinzeigen. So, jetzt guck doch mal einmal hin, das darf sich was verändern. Wie ist so dein Blick da drauf, wenn gerade Eltern, ne, die so diese hochsensiblen Kinder, die uns ja wirklich fordern, wie kann man denn damit umgehen? Weil das ist ja auch ein Zeichen dieser Zeit, ne? Das finde ich sehr auffallend.
Ja, wenn wir in dem Begriff bleiben von Symptomträgern, ja, dann ist das eine Möglichkeit in Familiensystemen und auch Schulsystemen und Bildung sonst wo zu zeigen, was es eigentlich anderes gibt in den Menschen. Und wenn wir uns dann nochmal bewusst machen, aus welchen starren Systemen wir kommen und was unser Normal gewesen ist die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre, ja, dann ist es doch umso wichtiger, in dieser neuen Zeit zu sehen, welche Varianten es gibt, ja. Und die Frage ist doch, wenn wir den Begriff Neurodiversität mit reinbringen, also alles nur Hochsensibilität, ADHS und Spektren, dann fragt man sich dann, was ist denn jetzt eigentlich das Normale? Das weiß doch keiner von uns, ja. Wir kommen aus einem kollektiv traumatischen Feld. Was soll denn da das Normale sein, ja? Oder wäre eigentlich Hochsensibilität ist normale, weil sich Menschen emotional, empathisch, telepathisch unterhalten, weil sie auf der richtigen Frequenz sind, ja? Nur wir haben das alles verlernt. Also die Frage ist doch, was ist denn für wen das Normale gewesen? So. Oder darf es jetzt endlich lebendig werden?
Sehr wertvoll, danke. Es ist genau dieses sich öffnen und mal wieder zu schauen, was macht es auch mit mir, ne? Was macht es mit mir und nicht, was sagt das Kollektiv, sondern was, da sind wir ja wieder bei der Verbindung zu sich selbst, ne?
Ja, und noch ganz kurz zu dem Mitgefühl, weil du das vorhin noch nur mit reingebracht hast. Wichtig ist ja zu begreifen, dass Menschen, die Krieg erfahren haben und so sich von ihren Gefühlen abtrennen müssen als Überlebensstrategie, das liegt in der Natur der Sache und es kommt zu so einem nervalen Shutdown und die spalten sich von den Gefühlen ab. Und die kommen aber da später nicht mehr rein. Das heißt, Mitgefühl und Empathie für sich selbst und für andere sind nicht möglich. Und in diesem Feld sind wir groß geworden. Und wenn wir das auf das kollektive Feld spannen und sehen, was den Menschen, der Natur und den Tieren angetan wird, dann kann das ja nur aus einem mangelnden Empathievermögen heraus geschehen, weil sonst würde es sich ja anfühlen, als würden wir es uns selber antun, ja? Wenn wir Mitgefühl sind. Dann sind wir in Verbindung. So.
Und darum braucht es Menschen wie dich, liebe Ilona, ja. Und natürlich die, die alle sich mit Heilkunst beschäftigen, um da wieder hinzukommen, um wieder in die Heilung zu kommen. Und da sind wir ja wieder als Gesellschaft, als Kollektiv gefordert. Ja, alle die, deswegen seid ihr hier auf dem Gesund und Glücklich Kongress, weil es ja bei euch in die Resonanz kommt. Ja, und Ilona, da, das ist so dein Part jetzt. Du darfst jetzt natürlich auch nochmal erzählen, was tust du dafür? Was kann man mit dir gemeinsam auch, um da wieder hinzukommen, wenn du das Gefühl hast, lieber Zuschauer, dieses Gefühl wieder zu empfinden? Weil ich glaube, wir haben uns die letzten Jahre alle auch durch gewisse Dinge auch ein Stück weit die Emotionen eher abgekappt, die Verbindung. da wieder hinzukommen. Was bietest du an? Was können wir mit dir, sag ich mal, erleben? Darfst du so ein bisschen auch erzählen, was du auch anbietest, weil unsere Zuschauer wollen natürlich auch wissen, was du ja so bietest. Erzähl mal.
Ja, sehr gerne. Also ich biete in der Regel ein 1:1 Mentoring an im Online-Kontext. Das geht über 6 bis 12 Monate, wo es genau um diese Themen geht, ja. Zu schauen, wie komme ich am besten in die Selbstverbindung, und ich begleite dort mit all den Tools, die ich aus den 30 Jahren mitbringe. Das ist so das Herzstück, sind diese imaginär geführten Reisen. Aber das mache ich auch im Gruppenkontext, ne? Wenn Menschen sagen, oh, ich möchte lieber in der Gruppe sein, dann sind wir maximal 6 Menschen auch in der Online-Gruppe. Und weil der Trend jetzt tatsächlich wieder nach dieser ganzen Pandemiezeit, wo ja alles auf Online gegangen ist, doch wieder hin zur Begegnung geht, ja, habe ich
Genau.
in diesem Jahr angefangen, auch hier in Weimar in Thüringen Offline-Intensivworkshops anzubieten. Der nächste ist im Mai 2026 hier in Weimar. Da sind eine Gruppe von maximal 10 Menschen, und es geht darum, ein innere Reise, die traumasensitiv ist. Es geht nicht darum, irgendwelche Knaller loszumachen, sondern einen guten Rahmen zu haben, ein gutes Wochenende miteinander zu verbringen und Themen zu teilen. Und ich gebe immer mal diverse Online-Workshops, die findet man auf meiner Homepage. Und ja, was auch noch, was ich gerne bewerbe an der Stelle, es gibt nächstes Jahr an den, ich meine, in Zwickau, den Woman Empowerment Day. Und da geht es darum, dass wir in der Schwesternschaft und den Frauen sozusagen zusammenkommen und dort ein wunderbares Wochenende miteinander verbringen, wo es auch um Entfesselung geht und um raus aus diesem Konkurrenzding, ne? Zwischen Frauen und in die Gemeinschaft rein. Deshalb.
Ich schon wieder Gänsehaut. Ja, genau.
Ja,
Und
ne?
ihr lieben Männer, ne, bitte, bitte, bitte. Also es geht ja nicht darum, dass wir euch ausschließen, aber
Nein.
genau das, das
Ja.
Heilende, das Liebende, das Werbende, ja, das ist nun mal der weibliche Part auch. Und danke, 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 Ilona, für diese wunderschöne Reise, auch ja, für die Zuschauer, wieder dieses Glücklichsein, dieses Gefühl, ich darf mich frei entfalten und bei mir ankommen.
Ja.
Das ist ja das, worum es geht. Und alles, was ihr über Ilona noch wissen wollt, wie ihr da herankommt, verlinken wir natürlich unterhalb des Interviews. Ja, und alles, was Ilona anbietet, natürlich auch. Und Ilona, wenn du jetzt noch so deine Kernbotschaft an unsere Zuschauer, wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du uns mitteilen wollen?
Ja. Im Grunde geht es mir immer groß um zurück zur Ganzheit zu finden in uns, um dort einen Frieden zu erfahren. Denn Frieden beginnt in jeder Person selbst. Wir können Frieden nicht draußen schaffen, wenn wir es nicht innerlich empfinden, auch wenn wir darum kämpfen. Wir müssen es selber fühlen können. Und wenn du den Eindruck hast, dass du schon länger Dinge vor dir herschiebst oder so einen subtilen Leidensdruck hast, der so schwankend ist und der immer mal wieder besser ist und so, dann empfehle ich dir, geh für dich los, weil das wird von alleine nicht weggehen. Also wir brauchen Menschen, die sich mit Dingen auskennen, egal mit was, ob es der Beinbruch ist oder die seelische Heilkunst. Wir brauchen Menschen, die sich auskennen, die die Wege kennen, und das Leben ist zu kurz, um zu warten darauf, dass es von alleine weggeht. Ja? Und auch da ist es so. Ich kenne so viele, die gesagt haben, wir hatten Hüftbeschwerden über viele, viele Jahre, weil sie Angst hatten vor der OP. Da haben sie die Hüft-OP gemacht, haben gesagt, hätte ich das nicht schon mal eher gemacht. Und so genauso ist es bei den seelischen Kontexten. Die sagen, ich denke seit 10 Jahren so, es geht mal, es geht nicht. Hätte ich das mal eher gemacht. Und insofern, egal wie, mach dich auf den Weg, warte nicht länger, die Zeit ist jetzt, die ist auch jetzt gut, um Dinge in die Welt zu bringen. Und vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Herzlichen Dank.
Ja, danke, Ilona. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und danke dir für dein schönes Interview, für die Energie, ja, und das Mitgefühl. Das ist ein wichtiges
Vielen
Wort.
Dank.
Dankeschön.